Bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Hanna und ich werden in dieser Folge über die Mythen und Missverständnisse von OKR sprechen. Und wenn du auch den Austausch zu anderen erfahrenen OKR-Coaches suchst, dann habe ich was für dich. Und zwar unser neues OKR Advanced Program. Das richtet sich an genau die Menschen, die innerhalb ihres Frameworks ein bisschen Mitgestaltungsmacht haben. Denn es geht genau darum, dass Menschen aus verschiedensten Situationen in ihren Organisationen ihre Erfahrungen austauschen, ihr Wissen miteinander verbinden und auch schon neue Vorangehensweisen testen. Wenn dich das interessiert, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei, helloagile.de. Da findet ihr das OKR Advanced Program. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist Johanna und ich möchte gemeinsam mit meinen KollegInnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Und in diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Ich, also Johanna, bin heute eure Podcast-Hostess und ich beschäftige mich vor allem mit der Frage, wie Strategieumsetzung in einem Unternehmen aussehen kann. Das Framework meiner Wahl ist hierbei ganz klar OKR, also Objectives und Key Results. Ich unterstütze Teams, Führungskräfte und ganze Organisationen dabei, die Methodik zu verstehen, das Framework zu adaptieren und die Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. Ja, und meine heutige Gesprächspartnerin als Gästin vorzustellen, ist schon fast ein bisschen lächerlich, da sie diesen Podcast um einiges besser kennt, als ich es tue. Ich spreche nämlich von meiner allerliebsten Kollegin Hanna Nagel. Und Hanna stellt sich selbst hier in dem Podcast immer folgendermaßen vor. Ich bin Agile- und OKR-Coach und das bedeutet, dass ich Unternehmen helfe, als Ganzes agil zu werden. Die Methode meiner Wahl ist dabei OKR, Objectives und Key Results, weil ich es großartig finde, Unternehmen mit an einem an sich einfachen Tool, weitreichend die Fähigkeiten zu geben, koordiniert und reaktionsschnell das Unternehmen voranzutreiben. Und ihr habt es sicherlich schon gemerkt, mit den beiden Intros, Hanna und ich sind OKR-Profis und Expertinnen hier bei Hello Agile. Und uns verbindet eine tiefe Begeisterung für das Dahinterstehende und diese ganze Arbeitsweise an sich. Und genau diese Begeisterung hat schon das ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass wir stundenlang zusammensaßen und uns über all das ausgetauscht haben, was wir in letzter Zeit bei unseren Kunden und Kundinnen erlebt haben. Wir haben wirklich viele Erkenntnisse aus unseren gemeinsamen Gesprächen gezogen, uns aber auch viel gegenseitig in Frage gestellt. Und immer fühlten wir uns am Ende des Gesprächs, als wären wir irgendwie ein Stück gewachsen, als hätten wir endlich das große und ganze OKR-Bild wenigstens fast begriffen. Aus diesen ganzen Gesprächen heraus ergab sich die Idee, euch mitzunehmen zu unseren kleinen persönlichen Podcast-Sessions rund um das Thema OKR. Mit all seinen Mythen und Missverständnissen und mit den Erfahrungen, die wir bis dahin schon gemacht haben. Begebt euch also mit uns hinein in die Folge, die ja kein wirkliches Ziel hat, an deren Ende auch hier gemeinsam kein Statement steht und ihr dürft euch einfach von diesem wundervollen Diskurs inspirieren lassen. Das letzte Mal habt ihr in Folge Nummer 184, also die Folge von Ende Februar, schon dieselbe Struktur gehört. Und zwar haben Hanna und ich da schon über gute und schlechte Objectives diskutiert. Also müssen Objectives smart sein? Sind es erreichbare Ziele? Sind es Stretch Goals oder vielleicht sogar Moonshots? Heute wird es ein bisschen um was anderes gehen. Und bevor wir da reingehen, habe ich aber noch an Hanna eine kleine Check-in-Frage, um reinzukommen. Und zwar heute meine Check-in-Frage und die aufmerksamen Leserinnen und Leser von unserem Newsletter haben die vielleicht schon gekannt. Und zwar, Hanna, was muss man in einem vollen Raum rufen, damit du sofort reagierst? Es darf aber nicht dein Name sein.
Ich würde tatsächlich sagen, 5, 6, 7, 8.
Und was tust du dann?
Mit der letzten Choreo, die ich gerade im Kopf habe, loslegen und tanzen. Aber das ist so, ich würde sagen, damit würde man mich kriegen in dem Raum.
Okay, das heißt also, man darf nicht laut durchzählen.
Nee, man muss vor allem bei 5 anfangen.
Schön. Dankeschön. Hanna, beim letzten Mal hatten wir ja ganz, ganz viel über Objectives gesprochen. Wir haben aber noch einige Fragen bekommen von guten, alten, bekannten Gesichtern, die uns gar nicht so fremd sind. Und eine Frage, die uns dabei recht oft erreicht hat, ist in der einen oder anderen Form ziemlich abgewandelt, manchmal auch, OKR geht ja eigentlich nur, wenn alle mitmachen.
Ja.
Erzähl mal so ein ist bisschen, so. Was das mit dir macht.
In der optimalen Welt. Nee, nicht mal in der optimalen Welt, ehrlich gesagt. Nee, einfach, nee. es ist, ich glaube, also erstens, OKR funktioniert absolut auch, wenn nur ein Team in einem Unternehmen damit arbeitet. Natürlich nicht zu seiner vollen, in seiner vollen Gänze und in seiner vollen Fruchtbarkeit sozusagen, aber es funktioniert trotzdem, um die strategische Arbeit dieses Teams sehr gut zu organisieren sozusagen. Mhm. Und ne, also so diese ganzen Sachen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist, OKR sollte niemals von jedem genutzt werden müssen, in meinen Augen, wenn es einfach für die Rolle gar keinen Sinn macht, weil man sich quasi mehr oder weniger ausdenken müsste, was man auch nur im Entferntesten beitragen kann zu einer bestimmten Strategie. Und deswegen, ich finde weder noch eigentlich, also ich würde sagen, in beiden Spektren diese Aussage nicht sinnvoll.
Das ist spannend. Also das gar nicht, ist es gar nicht ja, nein und schwarz-weiß, sondern sehr viel Graubereich und wenn und aber. Was hätte das denn für Auswirkungen? Oder so wie du gerade gesagt hast, ist einerseits ja die volle Potenz hat das Framework, wenn es alle machen und andererseits müssen es auch nicht immer alle machen. Mhm. Was hat es denn für Folgen, wenn ich sage, ich möchte OKR eigentlich schon mit allen machen, aber es gibt welche, die es nicht machen?
Ich finde es total sinnvoll, wenn OKR inhaltlich aufgebaut ist. Also wenn es nicht darum geht, dass alle mit dem Framework arbeiten, sondern wenn es darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen, inhaltlich. Und dann ist, finde ich, immer die Frage, wen braucht es denn dafür eigentlich? Und natürlich kann es bedeuten, ah Mensch, ich bin gar nicht gebraucht gerade für die Strategie. Bin ich etwa die nächsten 5 Jahre eigentlich nicht strategisch wichtig für dieses Unternehmen? Das kann total doof sein, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Also wenn das nicht, wenn es als Überraschung kommt sozusagen. Ne? Normalerweise ist es nicht so, dass es für die Personen, für die das wirklich die ganze Zeit gelten würde, überraschend ist. Mhm. Das sind dann Leute, ich sag mal, ganz platt, die halt in der Produktion sind oder so, ne? Die einfach auch überhaupt nicht strategisch arbeiten und für die das sowieso nie eine Rolle gespielt hat, was das Unternehmen eigentlich gerade für eine Strategie hat.
Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, auch für die, die vielleicht gar nicht wissen, was OKR oder Strategie im OKR-Sinne bedeutet? Weil das merken wir ja, wenn wir bei Unternehmen unterwegs sind, dass, glaube ich, das Wort Strategie und strategisch fast stellvertretend für alles Mögliche genannt wird. Wo macht sich das bemerkbar, dass du vielleicht ein Team bist oder eine Rolle hast oder ein Thema hast, was jetzt nicht im OKR-Sinne strategisch ist?
Ich sag mal, wenn das, was ich mache, großteilig repetitiv ist oder einfach sehr klar durchreguliert und wenn im Prinzip sehr, sehr wenig Spielraum in einer gewissen Weise ist oder der Spielraum trotzdem einen sehr, sehr klaren Rahmen hat und der Rahmen sich nicht wirklich verändert. Also dann, wenn einfach eine sehr krasse, hohe Vorhersagbarkeit und Vorhersehbarkeit in all meinen Aufgaben ist. Oder ne, so, das würde ich ungefähr beschreiben. Wie würdest du es sagen?
Ähnlich, beziehungsweise wenn ich nur Routinen habe und auch keine Unsicherheiten oder keine Problematiken oder für alle Problematiken schon eine Routine oder ein Best-Case-Szenario habe, in dem ich es erarbeiten kann.
Ja.
Und gleichzeitig hat mich das aber auf die Frage gerade gebracht, ob das denn auch aber heißt, dass wir, also können wir uns nicht weiterentwickeln, wenn ich solche, du hast gerade repetitiven Aufgaben habe, weil OKR ja auch dazu genutzt wird, um uns weiterzuentwickeln, also mal am Unternehmen zu arbeiten. Wie würde so ein Team das denn dann abbilden können?
Über die Führungskraft in meinen Augen. Also in meinen Augen Teams, auf die das zutrifft, wo die Teammitglieder fast nur repetitive Aufgaben zu tun haben, da wird sich einfach nicht so viel entwickeln. Oder wenn, dann wird sich erst was strukturell entwickeln und dann müssen sie die neue Regel quasi lernen irgendwann. Aber solange es nicht notwendig ist, die Leute an der neuen Regel zu beteiligen, weil sie gar nicht unbedingt die Kompetenz oder gar nicht das Interesse daran haben, eine neue Regel zu entwickeln, weil es vielleicht auch wirklich einfach definierterweise nicht ihre Aufgabe ist, dann passiert das in meinen Augen auf Führungsebene.
Und ich finde aber das Wort, was ich gerade sehr gut finde, ist das, oder sehr schlüssig, ist das Entwickeln. Mhm. Na, also es geht ja nicht darum, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann, also ich kann mich nicht fortlaufend entwickeln, sondern es geht darum, dass ich nicht die Person sein muss, die in einem Team als eigener Arbeitsaufwand diese Entwicklung erarbeitet, sondern ich bin das Team, was dann am Ende davon profitiert, dass jemand über diese Entwicklung nachgedacht hat, aber dass ich das nicht zwingendermaßen sein muss.
Ja.
Oder kann auch wegen Ressource, ne? Wenn wir mal über Produktion zum Beispiel reden, würde das ja in dem Kontext heißen, ey, wir machen die Produktionsräume halt mal zu für 20 Minuten am Tag, damit wir an unseren OKRs arbeiten können. Das würde ja auch in der Realität nicht abbildbar sein.
Nee. Na, und wenn, dann hast du vielleicht eine Person, die du rausziehst für bestimmte Zeitslots sozusagen in der Woche, damit sie als Experte oder als Vertretung für die Zielgruppe sozusagen mitdenken kann. Das schon, aber es wird selten das ganze Team in der Produktion beispielsweise eben gebraucht werden oder sinnvoll mitarbeiten können an einem OKR. Und deswegen würde ich sagen, da ist so eine gewisse Grenze, wo einfach OKR gar keinen Mehrwert stiften kann. Und dann würde ich nicht, nur weil ich sagen können möchte, OKR wird im ganzen Unternehmen verwendet, dann würde ich nicht OKR einfach auf Teufel komm raus da trotzdem anwenden.
Und als du gerade gemeint hast, dass das OKR da gar keinen Mehrwert liefern würde, war ich schon so, und das finde ich nämlich eine spannende Diskussion, die ich auch hier wieder, ne, es ist kein Schwarz-Weiß, sondern ich bin der Meinung, OKR kann fast überall in jedem Kontext Mehrwert liefern, aber der kostet auch was. Ja, also ich muss mir immer über Kosten Nutzen irgendwie, über diese Balance einig sein, weil andersrum gedacht, was könnte denn OKR für einen Nutzen haben in einem Team, was eigentlich ständig operativ, also repetitiv arbeitet, also wo genau die Teams, was könnte OKR denn da für einen Nutzen haben, wenn ich als Führungskraft sage, aber irgendwie fühle ich das doof, dass die ausgelassen werden?
Also ich, in dem Moment, wo, wenn Strategie, ich habe vorhin nur abgegrenzt, was nicht strategisch ist sozusagen, in dem Moment, wo Strategie bedeutet, dass ich mich einer gewissen, also bereit machen muss, in einem gewissen Zukunftsszenario immer noch sehr gut zu funktionieren als Unternehmen. Also weil sich irgendwie der Wettbewerb verändert, also weil sich der Markt verändert, weil der Wettbewerb irgendwas Bestimmtes tut oder weil irgendeine Innovation einfach drastisch verändert, wie wir gerade funktionieren. Dann ist Strategie der Weg, der mich in diesem neuen Szenario immer noch erfolgreich macht, sein lässt. Wie auch immer. der Weg eben dahin. Und im Grunde kann man natürlich jeden an dieser Lösungsfindung beteiligen. Nur hat in meiner Erfahrung einfach auch nicht jeder Lust darauf. Ja. Gerade wenn ich über sehr niedrig bezahlte Jobs spreche, dann gibt es natürlich immer auch die Leute, die Bock haben, irgendwie größer zu denken und weiterzukommen und so weiter. Aber es gibt da auch sehr viele, die in meinen Augen auch völlig zu Recht sagen, dafür werde ich nicht bezahlt.
Die Dienst nach Vorschrift halt, ne?
Ja. Genau, ne? Ja. Und dann weiß ich nicht, ob sich der Aufwand wirklich lohnt, erstens diese innere Schwelle mit dem Team überhaupt zu überwinden. Und dann, also weil das wird ein halbes Jahr, Jahr locker dauern, bis die sagen, ja, alles klar, wir haben hier Bock mitzudenken. Und dann, also genau, für welchen Mehrwert? Ne? Deswegen diesen Punkt, was du gerade gesagt hast, man muss sich halt über die Kosten quasi bewusst sein, finde ich total gut.
Ja. Wie ist es denn, wenn wir jetzt mal so eins höher gehen? Also jetzt nicht mehr von einem einzelnen Team sprechen, wo die meisten irgendwie operative Tätigkeiten nachgehen, sondern ins untere bis mittlere Management, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Müssen die OKR machen?
Die Frage ist immer, warum ich eigentlich OKR einführe. Ne? Mache ich das, um mein Unternehmen zu leiten? Also mache ich es, um alle Bereiche meines Unternehmens quasi zu involvieren und die Option zu haben, dass von jedem Bereich mitgedacht wird? Dann würde ich sagen, das Management muss bis zu einem bestimmten, also von oben gedacht, bis zu einem bestimmten Level auf jeden Fall komplett drin sein. Muss jetzt jede, also wenn ich jetzt irgendwie 3-4 Führungsebenen habe, muss jede Teamleitung OKR machen? Ich würde sagen, meistens nein. weil ich es eigentlich gerne, wie gesagt, inhaltlich aufsetze und ja. erstmal denke, wen brauche ich eigentlich? Mhm. Und macht es überhaupt Sinn, mit allen Hierarchieebenen zu denken, oder lösen wir nicht, während wir OKR aufsetzen, zumindest den Gedanken von Hierarchieebenen in einer gewissen Weise auf, weil wir wieder gucken, wen brauchen wir eigentlich zum Umsetzen?
Ja. Wenn du sagst, du strukturierst es auch gerne nach Zielen oder nach Tätigkeiten quasi. Kannst du so mal so ein bisschen ein Beispiel geben, wie das aussieht? Also wie würde das aussehen, wenn du das bei einem Kunden tatsächlich tust, der ganz neu starten will? Weil das klingt ja schon so ein bisschen wie, wir müssten im Idealfall das ganze Unternehmen, alle in einen Raum, und du fragst, okay, wer arbeitet an dem Ziel mit? Und alle heben die Hand und dann dürfen die in den eigenen OKR-Raum?
Ja, im Idealfall. Ich sage mal, in kleinen Unternehmen haben wir das auch tatsächlich schon so gemacht, ne? Mit irgendwie 80 bis 100 Leuten. Mhm. Wenn das okay war, dann kenne ich das tatsächlich genauso. In einem größeren Unternehmen ist es natürlich, muss ich da natürlich über verschiedene Hierarchieebenen gehen. Und dann ist es aber schon auch so, dass da sich dann eine Bereichsleitung meldet und sagt, mein Bereich ist da auf jeden Fall involviert sozusagen, oder ich habe ein paar Leute, die ich da gerne mit reindenken würde sozusagen. Was ich häufig sehe, ist, dass wenn man das inhaltlich aufsetzt, dass dann in der allerersten Iteration eigentlich einfach sowas wie Arbeitsgruppen entstehen, Projektgruppen sozusagen. Und das wiederum ist auch ein bisschen gefährlich in einer gewissen Weise, wenn dann OKR sinnbildlich einfach nur ein Projektmanagement-Tool ist, weil das ist es nicht. Mhm. Es ist immer strategischer gedacht und du hast immer eine übergeordnetere Aufgabe. Und natürlich wollen wir am liebsten interdisziplinäre Teams schaffen. Häufig orientieren wir uns aber auch einfach an der Organisationsstruktur, weil es zumindest für den Anfang auf jeden Fall einfacher ist, die Leute reinzuholen. Aber genau, das finde ich bei diesem thematisch Aufbauen tatsächlich ein bisschen problematisch, weil du recht schnell ins Umsetzen kommst, aber halt dann am Ende gar nicht das ganze Unternehmen mitnimmst, sondern einfach nur eine besonders große Bühne für ein besonders wichtiges Projekt hast.
Ja.
Wie siehst du das?
Ich finde das sehr spannend, weil das ist gerade so ein bisschen auch eine Sache, mit der ich mich ganz viel beschäftige mit meinen Kunden, zu merken, ab wann, also das sind für mich so verschiedene Reifegrade, wenn ich da so ein Reifegradmodell denke, von OKR und von Unternehmen, die OKR machen, weil im ersten Schritt ist es eigentlich immer mal ich nutze OKR, um mich abgrenzen zu können. Also um zu sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Das ist der erste Schritt davon.
Ja.
Der zweite Schritt ist, ich kann das im größeren Stil bewerten. Also das mache ich, das mache ich nicht. Das heißt, uns fehlt hier was. Oder ich mache das und das mache ich nicht. Das heißt, wir machen gleichzeitig dasselbe. Wir sollten mit uns irgendwie abstimmen, also noch besser voneinander abgrenzen. Der dritte ist dann das, was du gerade beschreibst. Dieses, oh, wir haben gesehen, wir machen da regelmäßig was zusammen. Lass es mal zusammen machen.
Mhm.
Und wenn dann nicht der Wille besteht, aus diesem Zusammenmachen auch ein Zusammenentwickeln und Arbeitsweisen schaffen, die das unterstützen, dann haben wir andere Silos gebaut. Also dann sind wir wieder einfach nur in einem anderen Teamsetting drin, aber wir bleiben im Teamsetting. Und was danach passieren muss, ist, glaube ich, dieses sehr komplexe Thema aufmachen von, wie strukturieren wir Arbeit und wie strukturieren wir Entscheidungswege unseren Zielen nach entsprechend und nicht unserem Organigramm nach entsprechend. Und das ist, glaube ich, diese Stufe, die dann erst wirklich das ist, was die Leute als agil in den Büchern stehen haben. Vorher ist es nur eine andere Form von Management. Und an dem Zeitpunkt ist es dann auch, glaube ich, so, dass uns als Coaches das Herz aufgeht, finde ich immer. Mhm. Weil du merkst, wie Leute dann auf einmal sehen, ich denke nicht mehr in Rolle, sage ich mal. Ne? Also ich denke ja nicht mehr, ja gut, dann hat halt der so und so dann das Ownership für, weil das hat er schon immer. Sondern ich denke auf einmal in Wirkungen. Ich denke auf einmal in Zukunft, in Zielen.
Ja.
Und dann ist auch so Sachen warum brauchen wir denn so lange Zeit, um unsere Ziele gemeinsam zu formulieren? Das mache ich doch in 5 Minuten. Die Fragen lösen sich auf, weil wir dann auf einmal wirklich in diesem Strategischen sind, wo ich halt nicht innerhalb von 5 Minuten jemand Ziel hinpatschen kann, sondern wo wir Komplexitäten zusammen aufarbeiten wollen und Muster erkennen wollen. Und also das ist so ein Gedanke, mit dem ich mich ganz, ganz viel gerade beschäftige, wie wir das als Beratung oder als Beraterin fördern können.
Ja.
Und weil trotzdem der Trade-off halt immer ist Zeit.
Und du musst dich dahin entwickeln. Mhm. Das kannst du nicht. Also ne, wir können das zwar jetzt erklären sozusagen, wie das Zielbild aussieht, aber wir können da nicht starten.
Ja.
Und du musst aber diese Entwicklung, also die da braucht Zeit und das geht bei manchen vielleicht ein bisschen schneller als bei anderen,
ja,
weil andere vielleicht eh schon so denken, interdisziplinär, ja, und so weiter.
Oder so Meinungsführende haben, die das ganz klar, ja, vertreten, genau, können. Ja.
Genau, genau, genau. Und trotzdem musst du, also musst du überhaupt nicht, aber wenn du dich dahin entwickeln möchtest, dann ist es halt ein längerer Weg und, ja, man darf auch zwischendrin im Weg immer nicht vergessen, wo man eigentlich hin möchte, weil natürlich viele Zwischenzustände sich auch schon gut anfühlen.
Ja.
So, ne? Wir haben doch jetzt gerade ein produktives, sagen wir, Projektmanagement,
ja, voll,
gerade,
ja,
aufgebaut mit OKR. Okay. Ja. Was sollen wir denn eigentlich ändern? Ja, genau.
Warum sollen wir hier noch eine Unsicherheit vor allen Dingen reinbringen, die das alles wieder in Frage stellt?
Richtig.
Und was sau spannend ist, ich habe auch letztens in einem Podcast auch gehört, dass da ging es um Matrixorganisationen.
Mhm.
Eigentlich machen wir mit OKR eine Matrixstruktur auf. Weil, also in Unternehmen, die noch ein klassisches Organigramm haben, werden wir immer diese Entscheidungswege in OKR, diese strategischen Entscheidungswege irgendwie versuchen, über die Projekt- oder die einfachen Entscheidungswege, die Tagesgeschäft-Entscheidungswege drüber zu legen.
Mhm.
Und manchmal passiert es ja, dass die strategischen auch klar gegen die Tagesgeschäftssachen gehen. Also dann haben wir Zielkonflikte.
Mhm.
Wollen wir Stabilität bewahren oder wollen wir Qualität steigern zum Beispiel?
Mhm.
Und manchmal passiert es auch, dass eine Führungskraft beide Hüte aufhat. Mhm. Also sowohl der Owner in einem OKR-Set ist, als auch die Führungskraft für zum Beispiel Produktionsmanagement.
Mhm.
Und dann sitzen wir, glaube ich, ganz schnell da und müssen diese Matrix auflösen. Und das ist, glaube ich, auch, das war mir vorher, glaube ich, auch in diesem Wortlaut nicht bewusst, dass Unternehmen daran auch teilweise scheitern können und auch OKR, glaube ich, dass ich glaube, ich kann OKR einführen mit dem ganzen Unternehmen, habe dann endlich mal alles abgedeckt, was ich irgendwie die ganze Zeit vergessen habe und jetzt sind wir partizipativ und ach, wir können tolle Objectives schreiben. Und ich verpasse aber den Moment, wo ich merke, dass mein Unternehmen sich umstrukturiert dadurch.
Mhm.
Weil auch das kann personelle Folgen haben.
Mhm.
Also ich will jetzt nicht im Sinne von, wir müssen Leute rausschmeißen, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, wir müssten mehr Rollen aufbauen. Wir müssten mehr Kompetenz aufbauen, strategische Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich halt so verrückt, dass dieses, also das, ne, die Frage war ja, müssen OKR alle machen? Nein, müssen es nicht. Du hattest aber gesagt, Mann, das entfaltet eine krasse Potenz, wenn es dann doch die alle sinnvollen Menschen machen. Und dass es aber dann nicht nur am Machen hängt, sondern auch am, das kann auch dazu führen, dass mein Unternehmen Entscheidungswege neu strukturiert, weil wir eben nicht mehr eine Hierarchieentscheidung immer folgen, sondern nur dann, wenn es sinnvoll ist. Und wenn es nicht sinnvoll ist, dann ist es quasi dieses OKR-Matrix, wo vielleicht Profis entscheiden, die aber keine Führungskräfte sind, weil sie aber mit den Führungskräften gemeinsam ein Commitment haben, auch dasselbe Ziele zu erreichen.
Ja. Das, also ich finde, du sprichst noch was ganz anderes total Wichtiges an. Wann funktioniert OKR besonders gut? Wenn die Leute, die im Prozess beteiligt sind, eine hohe strategische Kompetenz und Entscheidungskompetenz aufgebaut haben, in meinen Augen. Weil das, was du trainieren willst, insgesamt mit dem ganzen Prozess, ist, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle entscheiden.
Mhm.
Und dass du insofern auch als Management vielleicht mal erkennst, wo du dir den Experten oder die Expertin wirklich von unten reinholen musst in ein übergeordnetes Meeting, was eigentlich in der Hierarchiestufe viel weiter oben ist sozusagen.
Ja.
Weil du einfach eine bestimmte Entscheidung nicht gut genug bewerten kannst selbst. Und dieses Verständnis, welches Wissen brauche ich gerade und wann ist die Entscheidung gut genug, als dass es auch okay ist, dass sich da 1.500 Leute dran orientieren. Ich habe zumindest häufiger mal das Gefühl, gerade durch den Zyklus, durch die wiederholten Meeting-Formate, ist zum Beispiel irgendwann so ein Review, weißt du, wie es funktioniert, so, ne? Und du denkst, ja, also was soll jetzt hier noch groß passieren?
Ja.
Naja, das, was du damit eigentlich jedes Mal wieder neu trainieren möchtest, ist, konntet ihr die Entscheidung gerade alle nachvollziehen? Konntet ihr die Ergebnisse alle nachvollziehen? Könnt ihr damit was anfangen? Was bedeutet das für euren Bereich? Beziehungsweise welche Perspektive bringt euer Bereich, den ihr gerade vertretet, da noch mit rein? Also eigentlich ist das jedes Mal ein inhaltliches Training von, wie sind wir gerade in der und der Hinsicht aufgestellt? Welche Meinung haben wir da insgesamt gerade zu? Und das vergisst man, finde ich, total, weil man manchmal durch diese Wiederholung, die ja eigentlich gut ist, einfach auch in so einen Rhythmus reinkommt, in dem man vergisst, sein Hirn anzuschalten.
Ja, ja, voll. Wie ist es denn, weil wir jetzt auch gerade schon Hierarchieebenen zum Beispiel angesprochen haben und auch, dass man sich vielleicht ExpertInnen aus reinholen sollte, die vielleicht da gar nicht in der Hierarchieebene abgebildet wären. Was hat denn auch, also wir waren ja eben stehen geblieben auch bei, bei Management, ob die OKR machen müssen oder nicht. Hast du Erfahrung gemacht, wie verhalten sich denn zum Beispiel Bereiche oder auch Teams, die denen gesagt wird, du musst da eigentlich nicht mitmachen? Empfinden die das als Zugewinn oder empfinden die das als Strafe?
Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also wir hatten gerade wieder einen Kunden, wo dann automatisch ein paar Teams gesagt haben, aber wir wollen unbedingt und wir sehen auch, dass wir da einen Beitrag leisten können. Und dann haben wir ganz kurz mit dem Vorstand drüber gesprochen und jetzt entschieden, okay, machen wir dann doch. Mhm. Weil wir natürlich niemanden aufhalten wollen, der einen Beitrag leisten möchte. Und andere haben fanden das total entspannend sozusagen, dass sie gerade keine Zusatzaufgabe in Anführungszeichen gewonnen haben. Wir wissen alle, es ist nicht langfristig eine Zusatzaufgabe, strategisch zu arbeiten. Die meisten haben das eh schon. Ja. Es wird nur durch OKR sichtbar.
Im besten Falle.
Im besten Falle. Oder wir müssen es halt bewusst aufbauen, aber das Unternehmen würde auch wahrscheinlich nicht mehr so ewig lange funktionieren, wenn zu viele Leute gar nicht strategisch arbeiten. Nee, genau. Aber deswegen, ich finde, das ist immer eine, also das kommt total auf die Personen an. Und es, ich finde es persönlich sehr, sehr gut, wenn man den Freiraum hat, zu sagen, okay, die sich da wirklich vor den Kopf gestoßen fühlen, die sagen, aber ich sehe hier echt einen wertvollen Beitrag, den ich leisten könnte, dass man die dann reinholt, trotzdem.
Wie könnte das denn für ein Meeting zum Beispiel aussehen?
Welches Meeting meinst du gerade?
Starten wir mit dem Planning, also da, wo ich ja meine OKRs eventuell schreibe, wenn da vorher schon klar war, es gibt Leute, die eigentlich nicht mitmachen sollten, rein aus eben dieser Sinnhaftigkeit, Ressource und Nutzen. Und du hörst aber jetzt als Facilitatorin doch, boah, ich glaube, da gibt es gerade Reibung.
Ich finde es tatsächlich ganz sinnvoll, wenn die ein eigenes Planning haben. Also wenn quasi nicht das gesamte Planning jetzt größer wird, weil noch irgendwie viele andere Leute ihre Themen auch platzieren wollen, sondern wenn das quasi ein eigenes Planning hat, einfach so wie jedes Team eigentlich, ne, ein eigenes Planning hat. Und genau, in den übergeordneten Formaten sozusagen, finde ich, ist es in Ordnung, wenn die dann auch nur oberflächlicher, sage ich mal, behandelt werden mit ihren Themen, sofern die auch relativ selbstständig agieren können. Ja. Ne? Wenn die natürlich jetzt extrem viele Abhängigkeiten mit reinbringen, dann würde ich mir es schon dreimal überlegen, wenn wir eigentlich inhaltlich und strategisch entschieden hatten, da nicht anzufangen. Und es einfach ein ganz andere Can of Worms öffnet, ne? Eine ganz andere, wie sagen wir es auf Deutsch, weiß ich nicht genau.
Fallstricke.
Andere Fallstricke aufmacht. Ja. Dann finde ich, kann man schon auch sagen, hey, das macht es gerade zu kompliziert, ihr müsst leider noch ein halbes Jahr warten oder so. Ja. Aber im Grunde, wenn es niemanden stört, dass sich eine bestimmte Personengruppe auch strategisch einbringt, sollen sie es doch machen.
Ich hatte tatsächlich vor 2 Wochen oder sowas hatte ich den Fall gehabt, das war aber in einem Team, also es war ein Team nur, da haben wir während der Themensammlung, also bevor wir noch zum Objectives und Key Results selbst formulieren kamen, wussten wir schon, hey, aufgrund von Ressourcen und auch Absprachen mit den Management ist es okay, dass einige Leute nicht mitmachen und aber trotzdem aus eben Wertschätzung und auch Transparenz und Überblick gründen, waren sie am Anfang dabei, um quasi die Themensammlung mitzumachen.
Ja.
Und ich dachte mir, hey, mega Menschen, die interessiert sind an dem, was passiert, halt aber sich abgrenzen können, sagen können, ich kann es gerade nicht leisten, will aber nicht außen vor sein. Also das ist ja eine total mega gute Aussage. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich alle habe voten lassen, welche von diesen Themen die wichtigen werden, die dann zu OKRs geschrieben werden. Mhm. Und dann ist die Hälfte rausgegangen. Ja. Und du Anfängerinnenfehler könnte man dann sagen, ist auch leider kein Anfängerinnenfehler mehr. Aber deswegen, also so für die, die jetzt gerade denken, ja, ist doch nett gemeint. Ja, das Problem dabei war, dass als dann die Leute raus sind, die mitgevotet haben, man gemerkt hat, dass das ein Wunschvoting wäre. Also das war ja auch, ne, was haltet ihr gerade für am sinnvollsten, am wichtigsten? Und die haben dann Themen gevotet, die die verbleibenden Leute überhaupt gar nicht umsetzen konnten. Weil entweder die Ressource rein größentechnisch fehlt, also wir können das mit so wenig Leuten gar nicht umsetzen, mhm, oder weil die Profis gefehlt haben. Mhm. Die Profis haben das Thema reingebracht, alle haben gedacht, oh, das klingt voll gut, mhm, haben drauf gewotet und dann konnte man dann tatsächlich konnte keiner umsetzen, weil das keiner machen konnte. Mhm. Und natürlich hat das zu einer Reibung geführt und im Laufe dieses Plannings hat dann auch ein Team gesagt, wir haben uns dem Thema zwar angenommen, haben aber gerade gemerkt beim Schreiben, wir können überhaupt gar keinen Mehrwert liefern, mhm, und sind dann auch rausgegangen. Das heißt, am Ende hatten wir dann, also, und ich bin total happy, weil die sind sehr, sehr reif in dem, wie sie miteinander darüber sprechen. Das heißt, es war für niemanden ein, du wirst jetzt rausgeschmissen, weil du nichts kannst, sondern es war eine ganz super gute Entscheidung. Aber wie, oder kannst du so ein bisschen auch aus deinen Erfahrungen berichten, was es da für Momente gab, wo du dachtest, man, da hätten wir vielleicht anders handeln müssen, oder ob du vielleicht sogar eine Idee hast, wie man sowas vorher abstecken kann.
Bitte. Also im Grunde machst du ja die Themensammlung schon im Review. Das heißt, du hast eigentlich ja gerade schönerweise die Chance, dass du vielleicht nochmal so 2-3 Tage hast bis zum nächsten Planning, wo du gegebenenfalls umstrukturieren kannst und neue Leute einladen kannst, falls die verfügbar sind, so kurzfristig sich den ganzen Tag rauszunehmen. Aber das ist, finde ich, schon ein schöner Hebel an sich. Ich habe jetzt gerade ganz spontan eine Geschichte, die eine ganz, also die gleiches Thema, nur genau andersrum.
Geil.
Ich teile die einfach mal ganz kurz, bitte, und dann legen wir gleich die Karten auf den Tisch und versuchen, Lösungen zu finden. Ich hatte es neulich genau andersrum, dass das Management gesehen hat, also wir haben das nicht so ausgedrückt, aber letztendlich muss im nächsten Zyklus einfach wirklich einfach mal Strecke gemacht werden. So, es müssen Sachen, die schon ewig auf dem Tisch liegen, gemacht werden. Und zwar unternehmensweit. Das heißt, als wir gevotet haben, was sind die 3 wichtigsten Themen, kamen lauter klare operative Ziele eigentlich raus. Wo aber die einfach wirklich schon lange nicht funktionieren, weil kein ordentlicher Fokus drauf ist, weil wir die Abhängigkeiten nicht sauber auflösen konnten vorher, weil das immer so ein bisschen halt in irgendwelchen anderen Gefäßen quasi, also in anderen Meetingformaten nicht so richtig alle dabei waren, die beteiligt werden hätten müssen und so weiter. Also haben wir 3 inhaltliche Ziele ausgewählt. Und dann habe ich gefragt, okay, wen brauchen wir denn dann im Planning noch dazu? Und wir wussten auch, vielleicht müssen wir auch nicht mehr alle Leute beteiligen bei der Formulierung, weil wenn irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute hier sitzen und am Ende nur 10 oder was dran arbeiten, dann brauchen nicht die 20 Leute irgendwie alles formulieren.
Ja.
Also haben wir ganz viele Experten eingeladen in das Planning und das Planning sah auch so aus. Am Anfang war das ganze Management und die Experten dabei. Dann haben wir eigentlich fast nur die Experten plus vielleicht 3-4 Leute aus dem Management, die Objectives geschrieben. Wir hatten tatsächlich noch keine Key-Results an der Stelle. Dann kam das ganze Management wieder dazu und wir haben das quasi abgenommen. Und das heißt eigentlich, dass wir ein glorifiziertes Projektmanagement gerade aufgebaut haben auf der Ebene, was für dieses Quartal auch genau das ist, was die einfach brauchen gerade. Und ich finde trotzdem, ist es gerechtfertigt, dass es in OKR drin ist, weil OKR gerade die Möglichkeit schafft, die Leute unternehmensweit richtig zu connecten und alle Ressourcen im Prinzip gemeinsam managen kann, weil es genau die Formate hat dafür. Genau, aber da hatten wir es quasi so rum, dass jetzt das Management eigentlich gar nichts mehr zu tun hat in dem Quartal.
In ihrem eigenen OKR-Set.
In ihrem eigenen OKR-Set, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Und so, auch da, ich fand es total schön, weil es inhaltlich voll sinnvoll ist.
Ja.
Und gleichzeitig, ist die Rolle vom Management jetzt gerade nicht mehr so riesig für diesen Zyklus. Ja. Für den nächsten wird es wahrscheinlich wieder anders sein. Ne? Da werden wieder auch mehr Metathemen wahrscheinlich aufkommen und so weiter. Ne? Es wird sich auch wieder verändern. Nur das fand ich auch sehr lustig. Da hatten wir nämlich tatsächlich eigentlich alle Experten drin. Und es war eher so, dass die Entscheidung getroffen haben, gar nicht mehr vonnöten waren. Also es kann alles passieren, stellen wir fest.
Das heißt, unsere Conclusion ist, egal was du machst, machst du verkehrt.
Nein, ich glaube, die Conclusion ist doch, man muss für sich immer einstufen können, ist es gerade eine gute Entwicklung? Ist es für den Moment eine sinnvolle Entwicklung? Mhm. Muss ich da wirklich systematisch gegensteuern für den nächsten Zyklus?
Ja.
Ich brauche für mich immer einen Nordstern, der sagt, kann ich das gerade vor mir selber rechtfertigen und erklären sozusagen, dass es passiert ist? Und muss ich daraus was lernen oder ist die Entwicklung in Ordnung?
Was meinst du mit Nordstern?
Ich muss, finde ich, immer wissen, was wollte ich eigentlich mit OKR erreichen? Und wenn das mich dem Ziel an der Stelle näher bringt, und hier zum Beispiel war es, dass wir gerade Themen, die viele Leute im Unternehmen betreffen, nicht mehr siloartig nebeneinander entwickeln, dann würde ich sagen, Jackpot, wir haben gerade sehr, sehr viel gelöst. Ärgerlich, dass sich das Management jetzt gerade ins Aufgekickt hat, in Anführungszeichen. Haben sie nicht, ne? Die werden wieder wichtig sein. Ja. Aber deswegen ich habe gerade gar keinen Stress. Und wenn jetzt jemand sagt, ich finde es gerade gar nicht sinnvoll, die Entwicklung, kann ich dem gut entgegenkommen, mhm, ne? Und gut sagen, doch, für den Moment war das, glaube ich, genau das, was ihr brauchtet. Aber wenn ich wenn mir nicht klar ist, wofür ich das Ganze mache, dann habe ich diesen, was ich gerade Nordstern genannt habe, nicht. Und dann fehlt mir einfach die Richtung und so dieses Vergleichsmittel sozusagen, diese Orientierung. Und das ist, finde ich, gefährlich. Weil dann kannst du auch nicht sinnvoll weiterentwickeln, weil du gar nicht wüsstest, wohin. Weil dann stolperst du einfach von Situation zu Situation und es passiert halt mal das, mal das.
Ja, den Nordstern, also ich versuche jetzt mal eine elegante Überleitung zu kriegen, auf die nächste Hierarchieebene.
Aha.
Weil auch da, wenn du sagst, ich weiß ja gar nicht, also wenn ich nicht weiß, was ich entwickeln möchte, dann kann ich es ja auch gar nicht einschätzen, ob das, was gerade tue, richtig ist oder ob ich es anders tun sollte. Wie siehst du da drinnen die Aufgabe von zum Beispiel dem obersten Management? Also Vorstand, Geschäftsführung und maybe auch noch irgendwie Upper Management, den Heads of, dem C-Level. Wenn wir OKR machen, müssen die OKRs machen? Wie ist ihre Aufgabe sonst?
Ich finde, das oberste Management hat immer eine, genau auch so eine richtungsweisende und spiegelnde Funktion. Also im Sinne von, hey, pass mal auf, unsere Perspektive ist folgende. Das, was gerade, also deswegen würden wir Folgendes empfehlen, in folgende Richtung empfehlen zu gehen. Oder die Entscheidung, die ihr trefft, könnt ihr jetzt gerade so machen. Ich sehe den und den Aspekt, der für die Zukunft da gerade problematisch werden könnte. Das heißt, in meinen Augen sind sie wie so Advisor, die aber auch einfach die Aufgabe haben, einmal im Jahr mindestens, auch wirklich einmal ganz kurz die Rechnung drunter zu setzen, sozusagen, und zu sagen, wenn wir jetzt also auf unserer Flughöhe, ist dieses Jahr das und das und das rausgekommen. Wir interpretieren das folgendermaßen. Also so diese eigene Interpretation, zumindest einmal im Jahr, meistens muss es gar nicht so viel häufiger sein, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ne? Aber bei so mehreren hundert Leuten muss es in meinen Augen nicht zwingend jedes Quartal passieren.
Ja.
Aber so diese, genau, die Sachen, die eigene Interpretation, das finde ich, muss das Management geben können, weil genau das diese strategische Weiterbildung ist, von der ich spreche. Wenn ich sage, das ist die Aufgabe von Führungskräften.
Was passiert denn, wenn die keine Interpretation liefern können, weil sie zum Beispiel für sich selbst noch keinen Nordstern haben?
Dann können wir das alle relativ gut gemeinsam benennen, hoffentlich nach dem, Meeting oder vielleicht auch schon vor dem Meeting. Und
wie benennt man sowas?
also wenn sie feststellen, sie sind nicht in der Lage, bestimmte Sachen einzuschätzen, dann frage ich, okay, was braucht ihr, um das einzuschätzen? Braucht ihr eine klarere Strategie? Braucht ihr eine klarere Vision? Braucht ihr bessere KPIs? Braucht ihr irgendwie eine Marktforschung, whatever?
Ja.
Aber sie müssen dann in der Lage sein, in meinen Augen das Instrument zu benennen, was ihnen fehlt.
Ja.
Und dann haben sie halt das nächste halbe Jahr, whatever, die Aufgabe, genau dieses Instrument zu erfüllen für sich.
Ja, das ist ja, also man hört ja auch schon raus, dass du externe Beraterin bist, die genau dieses Mandat ja auch hat, wenn sie mit Führungskräften arbeitet, denen zu sagen, du hör mal, ich merke da gerade, dass du vielleicht Schwierigkeiten hast. Oder die benennen, den anderen sagen kann, also die das spiegeln kann, dass ein Team oder die KollegInnen das benennen können. Woran würde ich das denn in einem Unternehmen zum Beispiel erkennen?
Also als interne
Person, zum Beispiel als interner Coach, der eigentlich eher so die Teams oder das mittlere Management coacht. Was für Auswirkungen hat das auf so ein Unternehmen, wenn CEO, CIO, keine Ahnung, wenn die gar nicht wissen, wo sie eigentlich gerade hinwollen?
Das hat meistens zur Konsequenz, dass, wenn man mal ein Jahr lang betrachtet, wo man alles, in welche Richtung man alles gelaufen ist, dass es nicht unbedingt sinnvoll aufeinander aufbaut, sondern dass es halt so ein bisschen wie das Fähnlein im Winde. Heute ist das spannend, morgen ist das spannend. Dass es keiner klaren Richtung folgt, sozusagen. Mhm. Und manche kommen damit auch total gut klar, ehrlicherweise. Mhm. Und andere werden das bemängeln. Und dann ist ja OKR großartigerweise ein Prozess, hat einen Prozess, der genau dafür Raum gibt, dass ich also in der Retro dann zum Beispiel sowas aufbringen könnte als Team und sagen könnte, mir fehlt irgendwie das größere Bild. Ich fühle mich gerade nicht in der Lage, bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich entscheiden soll. Und das kann man ja dann gerade auch nutzen, gerade auch als interner Coach und sagen, hier, da fehlt den Teams Folgendes. Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, und ich finde dieses Entscheidungen treffen immer ganz, ganz wichtig, weil ich höre das, also dass wir, sage ich mal, einen Blick haben, was schief läuft. Ne? Also wie, ich meine, das ist wie so ein Arzt, sage ich mal, oder eine Ärztin. Ne? Du siehst, da kommt jemand, ich will sie sagen, reingehumpelt und dann weißt du, keine Ahnung, Mittelfuß gebrochen, so, ne? Also das ist jetzt, ihr merkt, ich habe keine medizinische Ausbildung, aber das ist so meine Idee, wie ÄrztInnen arbeiten. Und wir sehen, die haben gerade den Schmerz, da kommt ein Thema die ganze Zeit so wieder hoch. Und also weiß ich, dass das liegt daran, dass zum Beispiel die Strategie irgendwie unsauber formuliert ist. Es gibt keinen Nordstern. Und das, was aber ja, oder welche Erfahrung ich oft mache, wenn man das so an die betreffenden Führungskräfte rangibt und sagt, die Leute, denen fehlt Strategie, dann wird das nicht gehört als, oh ja, das hindert, sondern als, dann sollen sie halt mal sich irgendwie anstrengen oder ich habe das doch jetzt schon oft genug gesagt, warum versteht es keiner?
Die Folien liegen doch da.
Ja, exakt. Mhm. Und so wie du es aber gerade genannt hast, dann auch zu die Wirkung, die das erzielt, exakt. Zu sagen, Alter, also Gott, also Alter oder Alte, meine liebe Führungskraft, so einfach ist es nicht. Und zwar, wenn den Strategie fehlt, dann fehlen den Entscheidungsgrundlagen, um zum Beispiel sagen zu können, in den nächsten Zyklen widme ich mich einem neuen Ziel, weil gerade der Markt sich verändert hat. Ja. Wenn ich aber diese Strategie überhaupt gar nicht vorgegeben bekommen habe, dass ich schnell auf Marktsituation oder eingehen kann, dann kann es halt sein, dass ich einfach ein Dreivierteljahr auf dem alten Mist rumsitze und am Ende noch nicht mehr dafür haftbar, in Anführungszeichen, gemacht werden kann.
Ja.
Weil es ist ja nirgendwo gesagt worden, dass ich nicht weiter auf dem alten Mist sitzen bleiben darf.
Ja.
So, auch wenn das für eine Führungskraft voll klar ist, dass das niemand machen sollte, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also nicht nur einen Nomen dafür zu geben, also Strategie, sondern auch die Wirkung.
Ja.
Was heißt es denn wirklich in, wir sind gehemmt in unseren Entscheidungen?
Eine Sache, auf die ich unbedingt gerade eingehen möchte, ist, ich vermeide, sofern ich es irgendwie kann, vermeide ich ganz dringend, einfach so einen Begriff wie mir fehlt Strategie zu benutzen und dem Kind einen Namen zu geben. Weil das nämlich genau in meiner Erfahrung das erzeugt. Führungskräfte fahren erstmal die Mauern hoch und sagen, haben wir doch. So, warum arbeitet ihr damit nicht? Oder was fehlt denn da bitte noch? Ja. Wo habe ich denn bitte unzulängliche Arbeit geleistet, so ungefähr?
Ja, genau.
Was ich gerade großartig finde an OKR, ist, dass wir lernen, welche Fragen wir nicht beantworten können. Und deswegen viel systemischer verstehen, was müsste uns etwas, das sich Strategie nennt, geben, was es gerade nicht tut. Also, dass man eben nicht einfach so buzzwordig sagt, uns fehlt das und das, sondern dass man ganz klar sagen kann, folgende Frage können wir gerade nicht beantworten.
Ja.
Und deswegen auch da viel eher auf einer inhaltlichen Ebene ist. Und dann können Führungskräfte feststellen, ach Mensch, vielleicht ist es nicht nur diese eine Frage, sondern wir müssten da ein bisschen konzeptioneller, grundsätzlicher drüber nachdenken. Und plötzlich arbeiten sie an der Strategie, ohne dass sich ein Team gesagt hat, uns fehlt übrigens Strategie.
Ja.
Das finde ich richtig schön, weil es macht es so viel greifbarer.
Und das resoniert auch so richtig gerade mit mir, weil also ich habe das auch im letzten halben oder Dreivierteljahr ganz, ganz oft, also ich habe auch gerade einen Kunden, mit dem wir ein Zielframework entwickeln, das an OKR angelehnt ist, aber kein OKR ist. Und das Spannende hier war, dass wir versucht haben, eigene Meetings zu kreieren dafür, also eigene Events zu kreieren, die in einem Strategieprozess folgen. Und ich musste mich natürlich sehr, sehr hüten davor, den einfach zu sagen, naja, ist doch klar, wir brauchen Planning, dann brauchen wir irgendwelche Weekly-Termine, also oder Review-Retro, sondern ich habe einfach gesagt, okay, wir gehen nach Plan, Do, Check, Act. Also so ganz grob, was brauchen wir zum Planen, was brauchen wir zum Checken, was brauchen wir zum Acten? Und also das Du sollen sie einfach machen, so dumm gesagt. und das war so spannend für mich, weil im Plan kam nur Buzzwords. Mhm. Fokus, Alignment, Wertschätzung, Transparenz. Und dann sitze ich auch da und habe gemeint, das ist total schön, aber das, da würde doch jede Person auf dieser Welt sagen, oh, klingt gut, wollen wir. Mhm. Und trotzdem würde jedes Meeting, was diese Person dann unten ausklammern, komplett anders aussehen. Mhm. Und das kannst du auf ja jede Art dieser Meetings genau drauflegen. Also ich brauche Fokus, Alignment, bla bla, brauche ich in jedem. Mhm. Und deswegen merke ich auch ganz, ganz doll gerade, wie in meinem Weltbild diese Buzzwords eigentlich einen kleinen Schauer über den Rücken auslösen. Mhm. Und ich halt fragen muss, okay, und woran erkenne ich denn Fokus? Mhm. Wer braucht denn Transparenz? Weil wir sind, glaube ich, in einer Welt angekommen, die so VUCA-worldig ist, also so verstrickt miteinander, dass mir doch der Kopf platzen würde, wenn ich über alles in meinem Unternehmen Transparenz hätte. Das will ich nicht. Das darf ich vielleicht auch nicht. Also wegen Compliance- oder Datenschutzgründen. Und ich bin doch eigentlich ganz froh, wenn ich mir meinen Tanzbereich selbst abstecken kann und weiß, dass es Dinge gibt, wo ich anderen Leuten vertrauen kann, dass sie schon gut tun.
Ja.
Und muss nicht über alles transparent haben. Und das finde ich aber auch so einen großen Punkt, das Menschen mitzugeben, die OKR oder ein Framework machen, weil, ja, wir wollen Fokus. Mhm. Bist du dir denn auch darüber bewusst, was Fokus für dich bedeutet und dein Unternehmen bedeutet?
Ja.
Dass wir auch Sachen einfach nicht machen.
Ja, und zwar ganz bewusst. Wir laufen sehenden Auges in ein Nicht-Tun rein.
Ja,
ja, voll. Ich finde das Spannende mit diesen Buzzwords ist, auf manchen Ebenen wird nur mit Buzzwords hantiert und deswegen wollen wir da besonders von wegkommen.
Ja.
Also typischerweise auf Management-Ebene wird viel mit solchen Buzzwords gearbeitet und das ist auch an sich erstmal okay. Nur besteht dann die Aufgabe für uns genau darin, auszuklamüsern, was genau versteht ihr eigentlich darunter und darunter und darunter. Während zum Beispiel andersrum ich es total häufig mit internen Coaches habe, dass die so sehr auf einer operativen und was genau muss ich wann im Meeting machen Ebene sind, dass ich manchmal genau sage, okay, Buzzword-Topf nochmal aufgemacht, was willst du mit dem Meeting eigentlich erreichen?
Ja.
Ah, okay, du willst, dass Fokus wahrgenommen wird. Du möchtest, dass Transparenz entsteht. Das hat ein bisschen ein Spannungsfeld in dem Moment, wo wir gerade sehr viele Ziele vielleicht in dem Meeting angucken müssen. Das schafft zwar Transparenz, aber schafft nicht unbedingt wahrgenommenen Fokus. Das heißt, da finde ich, ist es nochmal ganz praktisch, das auch hier wieder als Abgleich sozusagen zu nutzen. Und ich würde sagen, also ich verstehe komplett den Schauer über den Rücken. aber manchmal sind Buzzwords auch gerade ganz praktisch, weil sie irgendwie was zusammenfassen. Aber natürlich ist die Frage genau richtig, was bedeutet denn Transparenz in diesem Fall?
Ja. Und auch, also was bedeutet Fokus?
Ja, genau.
Ne, weil also das merke ich ganz, ganz oft, wenn ich mit Teams arbeite, die eben OKR gerade ganz frisch machen. Und für mich ist Fokus halt immer Fokus aufs Ziel. Ne? Deswegen schreiben wir das ja so präsent irgendwo hin. Deswegen hat das einen Platz, ob es jetzt ein Objective ist oder ein Mole. Das ist der Fokus. Und als Führungskraft vor allen Dingen ist ja das, was ich denen versuche mitzugeben, wenn es safe enough to try ist, also wenn es sicher genug ist, dass ich dieses Risiko eingehen kann, dann sollte mir doch als Führungskraft es egal sein, wie sie es unten machen in den Key Results. Natürlich mit den Leitplanken, die ich immer habe, mit Ressourcen, mit Kompetenzen etc. Aber deswegen dürfen sie es ja selber schreiben, weil die Leute es ja selber besser einschätzen können, was sie tatsächlich leisten können und was zum Ziel führen sollte. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend, dass vor allen Dingen, wenn Führungskräfte eben sagen, sie wollen Fokus, dass der Fokus hier oft ganzheitlich, also einer ist, bitte fokussiert euch auf das Objective und auf die Key Results. Während Teams dann sagen, naja, ich fokussiere mich doch auf das Objective, das war ja das Ziel. Also ich nehme da immer so ein, also dass auch Fokus einfach dir nochmal wie so eine Lupe geben kann in der Erklärung, wer auf was gerade fokussiert ist, wo auch scheinbar irgendwie ein Anliegen besteht.
Genau, ne? Welches Bedürfnis steckt da dahinter, ne? Ja.
Ja, und also deswegen diese Buzzwords, die finde ich ganz spannend, die auch vielleicht als so ein Analyse-Tool zu nutzen.
Voll.
Zu gucken, wo müssen wir denn eigentlich gerade reinpieken.
Ja. Du hast vorhin von den verschiedenen Reifegraden gesprochen, durch die man vielleicht gerade bei so einer Einführung auch durchgeht, ne? Und ich finde auch da die Definition von, also das, was hinter diesen Begriffen steckt, auch die verändert sich. Alignment im allerersten Anlauf kann in einem Führungstrupp zum Beispiel bedeuten, wir machen uns einfach mal einen Überblick, wer eigentlich die Aufgabenstellung, jeder Bereich soll sich überlegen, wie er auf die Unternehmensziele einzahlen kann. mal zu vergleichen. Wer hat die wie beantwortet? Ne? Also einfach nur eine Transparenz über, wer hat eigentlich die Unternehmensziele wie verstanden, wer hat die Aufgabe, seinen eigenen Beitrag dafür auszuformulieren, wie gelöst und so weiter. Das ist der erste Schritt von Alignment.
Ja.
Ich kann nicht bei dem ersten Meeting schon erwarten, dass wir inhaltliche Diskussionen führen darüber, was besser und was weniger gut gemacht werden sollte. So, also ne, was ist richtiger als das andere? Da sind wir noch gar nicht. Wenn wir vorher nie diese Transparenz eigentlich, ne, hatten, dann haben wir den Reifegrad und den Erfahrungsgrad, die Diskussionskultur noch überhaupt nicht aufgebaut. Das heißt, das Alignment, was wir anstreben, ist dann im ersten Zyklus eigentlich erstmal nur Verständnis und Transparenz schaffen.
Ja.
Und im nächsten Zyklus ist es dann vielleicht schon Abhängigkeiten auflösen, nicht nur aufzeigen. Im nächsten Zyklus ist es dann vielleicht tatsächlich schon vorher sich durchlesen, was die anderen diesmal alles gemacht haben, damit man vorbereitet in eine Diskussion reingehen kann und wirklich inhaltlichen Diskurs führen kann, wo man Fokus als Unternehmen drauf setzt und wo nicht. Aber insofern, ich finde auch, wenn man ein Buzzword-Ziel hat, was man lernen möchte, muss man sich manchmal ganz klar machen, gerade als Coach, um zu wissen, ist das gerade gut, was passiert oder nicht, in welchen Reifegraden wird die Entwicklung dahin passieren. Punkt.
Punkt. Ihr habt den Mic-Drop nicht gehört, aber Hannah hat auf jeden Fall das Mikrofon zu Boden fallen lassen und uns blieb allen die Spucke weg. Nein, es ist, gibt nichts mehr hinzuzufügen.
Nein, aber es ist doch total geil, dass, also, dass wir das auch immer wieder so erkennen. Ne? Es ist nicht, dass es das, eine komplett neue Erkenntnis ist eigentlich und trotzdem wird sowas uns als Coaches immer wieder bewusst, wenn wir irgendwie uns gegenseitig erzählen, was gerade bei dem und dem Kunden passiert ist, und dann kam das und das Feedback und ich dachte erstmal so, was, wieso sagst du das jetzt? Und dann so, stopp, nee, es ist völlig richtig, dass dass die Person mir gerade vielleicht gesagt hat, ich dachte, wir diskutieren hier heftig Ziele.
Ja.
Und wir uns aber ganz kurz spiegeln können, nee, stopp, die sind im allerersten Zyklus.
Ja.
It's not gonna happen there. Einfach, um euch auch nochmal ganz kurz zu spiegeln. Wir brauchen diese Erinnerung an den Nordstern oder dieses, wo stehen wir eigentlich, was kann ich dem Unternehmen gerade, also was ist okay an Entwicklungsgrad gerade? Ja. Das müssen wir uns auch manchmal spiegeln.
Und auch was ist halt zu schnell, ne?
Ja, genau.
Also nur weil ich im Kopf habe, wie die perfekte Lernreise aussehen würde, heißt das noch nicht, dass alle die mitlaufen werden.
Ja, genau. Und gerade wenn wir als Coach das schon wissen, heißt es überhaupt nicht, dass das schon machbar ist, denkbar ist.
Ja.
Ja,
ich würde sagen, die Reifegrade eines Coaches können wir ja gerne beim nächsten Mal besprechen, weil ich würde mich sehr freuen, wenn es auch ein nächstes Mal geben würde.
Sehr, sehr gerne.
Wir sind jetzt aber schon tatsächlich seit fast einer Stunde unterwegs. Ja, wir haben knappe 50 Minuten schon. Deswegen würde ich sagen, Hannah, wir kommen zum Ende von dieser Folge. Und es war mir, wie das letzte Mal auch schon und wie jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, ein Riesenvergnügen. Und ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viele Punkte gerade gefunden, an denen wir das nächste Mal anknüpfen können.
Auf jeden Fall.
Genau, bevor wir aber zum Ende kommen, haben wir auch eine Checkout-Frage. Und beim letzten Mal war es die Frage, also da müsst ihr, wie gesagt, zu Ende Februar, wenn ihr Hannas Antwort hören wollt.
Folge 184, wenn ich vorhin richtig zugehört habe.
Glaubst du an eine Welt, in der jede und jeder gern zur Arbeit geht, braucht OKR? Jetzt habe ich es ein bisschen angepasst. Und zwar, glaubst du an eine Welt, in der jede und jeder gern zur Arbeit geht, glaubst du, dazu braucht man eine Vision oder einen Nordstern?
Ich glaube, dass jeder, der für sich oder in seinem Unternehmen ein klares Bild hat, wo er oder sie hin möchte, merkt, dass es einen riesengroßen Unterschied im Alltag macht, weil man einfach jederzeit beurteilen kann, ob irgendeine Sache gerade eine positive Entwicklung ist oder nicht, oder ob man nur so vor sich hin baumelt sozusagen. Vielleicht ist es auch nur eine sehr persönliche Sache, aber also ich würde sagen, es hilft extrem, wenn man weiß, wo man oder das Unternehmen hin möchte. Weil mich zumindest es automatisch zufriedener macht, weil ich einfach merke, ob was wertvoll ist, was ich gerade tue. Vielleicht schöpfen andere Leute auch anders Wert aus Dingen. Ich arbeite mich immer ganz gerne hin. Deswegen würde ich sagen, ja. Um glücklich zur Arbeit zu gehen, braucht man entweder für sich selbst oder in dem Unternehmen eine gute Vision. Wie würdest du es beantworten? Das kam unerwartet, dass ich die Frage zurückgespielt habe. Aber mich interessiert deine Antwort.
Ja. Ja, ich glaube auch und ich, also okay, warte, also die Folge wird doch noch eine Stunde, es tut mir leid. Nee, meine, also ich versuche solche Antworten für mich immer zu finden, indem ich in die Extreme gehe, um zu wissen, ob die Antwort dann immer noch stimmen würde. Und mein Extrem ist da gerade zum Beispiel, wie du schon angesprochen hast, Jobs, in denen ich tendenziell sauschlecht bezahlt werde oder Jobs, die eben nicht dieses Wertstiftende haben, wie es zum Beispiel irgendwie jetzt
unser Job,
was ein Glück hat.
Ja.
Und da dachte ich mir doch, und ich glaube, dann ist das Einzige, was mich vor stupidem Abarbeiten rettet. Mhm. Also auch, ich hatte ja mal einen Job gehabt vor dieser Zeit, in der ich mich genau deswegen da drinne nicht mehr wohlgefühlt habe, weil mein Nordstern nicht mehr mit dem übereinander gepasst hat, was mein Arbeitsalltag gezeigt hat, was da gerade passiert und auch was mir von Führungskräften und von Konzernen vorgegeben worden ist, dass mein Nordstern zwar auch der erklärte Nordstern vom Unternehmen war, aber nicht der, nach dem ich ihn gehandelt habe. Und der Bruch, glaube ich, der ist ein ganz, ganz starker Bruch, den wir viel in Unternehmen sehen, wo Personen sich nicht gewertschätzt fühlen oder auch ihre Arbeit eben nicht wertvoll empfinden und deswegen gehen oder gehen wollen.
Aber gerade das, finde ich, zeigt nochmal, wie gut es ist, den zu haben, weil man nur dann auch bewusst die Entscheidung treffen kann, sich zu trennen.
Ja.
Und das ist für alle beteiligten Parteien immer besser,
wenn
es nicht mehr sinnvoll ist, die Zusammenarbeit, bewusst getrennte Wege zu gehen. Ja. Man kann sich sehr gut auch voneinander getrennt weiterentwickeln und manchmal vielleicht sogar besser. Deswegen kommen wir zum Ergebnis. Ja, oder? Ja. Visionen sind wichtig.
Safe.
Schön,
nice. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Folge. Hanna, vielen lieben Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört nächste Woche auf jeden Fall von uns wieder. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und dir einen wunderschönen Resttag.
Und euch eine schöne Restwoche.